Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Musiktag.
Ja, ja, ich bin auch noch da. Ich lausche hier gerade ganz fasziniert dieser Musik. Jetzt die Klarinette. Jetzt die Flöte. Boah, die macht mir immer wahnsinnig gute Laune, diese Musik. Die ist so vergnügt in allen Instrumentenstimmen. Und wenn das Orchester dann auftrumpft gemeinsam, boah, das macht Spaß. So weit bis hierhin und nachher noch viel mehr, denn passend zum Sommertag haben wir heute eine kleine, ja, ich nenne sie jetzt mal eine kleine Vergnügungssinfonie für euch, die eigentlich einen ganz anderen Titel trägt. Mehr erfahrt ihr später in der Sendung. Jetzt gibt's hier erstmal einen ganz anderen glänzenden Auftritt. Sie darf. Aber sicher, das ist Madame Trompete. Von außen glänzt sie wie Gold, aber klingen kann sie auch ganz bedeckt. So zum Beispiel. Ja, hier wird sie von einem Jazzer gespielt, von Chet Baker. Und da klingt die Trompete eben nicht schmetternd und brillant, sondern singend, verträumt, ganz stimmungsvoll. So eine Trompete, die kann ganz viele Klangfarben und man muss ja wissen, sie hat sich extrem entwickelt. Die ersten Trompeten, die es gab, die hatten ja nur sogenannte Naturtöne. Da konnte man dann Fanfarenmärsche spielen und vielmehr auch nicht. Klang ungefähr so. Merkte immer die gleichen Töne, ziemlich beschränkte Sache. Und dann wurde aber rumprobiert mit der Trompete. Das Instrument wurde weiterentwickelt und mehr, erzählt euch jetzt Kakadu-Reporterin Corinna Taon. Sie hat sich vor allem mit der Zeit beschäftigt, in der die Trompete nach ihrem ersten Entwicklungsschub einen echt schweren Stand hatte in der Musikszene. Das war in der sogenannten Wiener Klassik, also zu Mozarts Zeiten. Da war die richtig out. Und hat dann ihre Krise überwunden. Was dafür nötig war, hört ihr jetzt. Und vor weiteren Trompetenbauinformationen kriegt die Gute erstmal eine richtige Runde Komplimente.
Ich finde, dass die Trompete sehr majestätisch klingt.
Mir gefällt der Klang und dass man halt mit drei Fingern so viele Töne spielen kann.
Mir macht Trompete Spaß, auch weil man damit ganz, ganz laut spielen kann.
Mir gefällt alles an der Trompete.
Es geht doch nichts über die Trompete, finden Robert, Zita und Viktor aus der Leo Kestenberg Musikschule. Die Trompete ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Laut und hell im Klang hatte sie lange eine besondere Bedeutung. Ihre Melodien dienten in Kriegszeiten als Signale. Am Hof durfte vor allem sie von der Macht der Könige erzählen. Und in der Kirche galt ihre Stimme als besonders göttlich. Im Zeitalter der Wiener Klassik aber, als Haydn und Mozart lebten, verloren die vorher so hoch angesehenen Trompeter ihre Vorrechte. Der musikalische Geschmack hatte sich geändert. Außerdem versagte die damalige Trompete bei Tonfolgen, die andere Instrumente längst konnten.
Früher hatte die Trompete noch keine Ventile, da waren die noch nicht erfunden.
Man konnte früher nicht alle Töne spielen, weil man früher ja nicht die Ventile hatte.
Ich glaube, dass man früher nicht jedes Stück und jede Melodie spielen konnte.
Das Publikum wollte nun von dem Solisten kompliziertere Melodien hören. Man störte sich daran, dass die Trompeter damals nur die sogenannten Naturtöne spielen konnten und deswegen nur in der Höhe glänzten. In der Tiefe jedoch waren sie sehr eingeschränkt, weil ihnen viele Töne fehlten.
Die Komponisten mussten die Töne verwenden, die die Trompete spielen konnte, und die anderen Töne mussten sie weglassen.
Ich glaube, dass die Komponisten nicht immer zur Lust hatten.
Die Komponisten wählten für ihre Solokonzerte jetzt lieber andere Instrumente, wie das Klavier oder die Violine. Die Trompete hingegen durfte meist nur bei lauten Orchesterstellen mitspielen und wurde plötzlich zum Mauerblümchen. Gibt es im Zeitalter der Wiener Klassik also nichts Spannendes zu Trompeten? So trübe sieht es für die Blechbläser dann doch nicht aus. Und das haben wir vor allem Anton Weidinger zu verdanken. Er war Trompeter im Wiener Hoforchester und wollte auf seinem Instrument partout mehr spielen als nur die Naturtöne. So bohrte er Löcher in seine Trompete und versah sie mit beweglichen Klappen wie bei der Klarinette. Dadurch konnte er nun auch in der Tiefenlage kompliziertere Melodien spielen.
Er muss wahrscheinlich als erstes einen Komponisten begeistern für seine Trompete, damit er ein Stück für die Trompete komponiert.
Weidinger nahm sich seinen Freund Joseph Haydn beiseite und führte ihm sein Instrument vor. Der berühmte Komponist war fasziniert und erklärte sich bereit, ein Stück zu schreiben. So entstand im Jahr 1796 Haydns Trompetenkonzert, hier gespielt mit einer der seltenen Klappentrompeten, die heute nachgebaut wurden. Haydn nutzte dabei alle Möglichkeiten des Instruments und erfand Melodien, die man vorher von einer Trompete noch nie gehört hatte. Den Spieler schonte er allerdings nicht. Weidinger musste auch als sehr guter Trompeter gewaltig üben, bevor er sich in Wien vor das Publikum wagte.
Ich glaube, das Publikum war sehr überrascht, dass es auch halt so eine Trompete gibt, die alle Töne spielen kann und nicht nur bestimmte Töne.
Dass der auf einmal so schnell und so was Modernes spielen konnte, hat sie, glaube ich, echt aus den Socken gehauen.
Gleichzeitig begeisterte Haydns Musik. Bis heute gehört das Stück zu den beliebtesten Trompetenkonzerten überhaupt. Kann man zum Beispiel im zweiten Satz nicht wunderbar träumen? Hier hören wir die heutige Ventiltrompete.
Die Musik war sehr leise und zart und sanft gespielt.
Vielleicht Haydn könnte, als er das komponiert hat, aus dem Fenster geguckt haben und hat dort eine Wiese gesehen.
Nach seinem Erfolg sprach Anton Weidinger andere Komponisten an und gab weitere Stücke für die Klappentrompete in Auftrag. So entstand noch ein Werk, das jeder Trompetenfan kennt: das Konzert von Johann Nepomuk Hummel. Eigentlich schrieb der Komponist am liebsten Klaviermusik, aber auch er begeisterte sich für die Vorteile der Klappentrompete. So ließ er Anton Weidinger virtuos durch die Melodien sausen.
glaube, dass die Trompete das Orchester ärgert und das Orchester sich halt voll Mühe gibt, dass es hinter der Trompete herkommt. Zum Beispiel die Trompete sagt, haha, ich kann so viele Töne spielen. Dann sagt das Orchester, wir können es auch.
Der Trompeter konnte bestimmt zeigen, dass er gut spielen kann, wenn er dieses Stück vorspielt.
Ich würde es nicht schaffen, so viele und klare Töne zu spielen. Wenn man einfach keine Luft mehr hat, dann kriegt man einen ganz schön roten Kopf.
Der Spieler hier mit seiner Ventiltrompete hat es allerdings leichter als Anton Weidinger damals. Die Klappentrompete war schwer zu beherrschen. Ein weiterer Nachteil war ihr unausgeglichener Klang. Bei geöffneten Klappen fehlte ihr der strahlende Trompetenton. Die Begeisterung für das Instrument hielt daher nur so lange an, bis im Jahr 1832 die Ventiltrompete von heute entwickelt wurde.
Die Trompete hat drei Ventile.
Man drückt die Ventile mit seinen Fingern. Und wenn man keine Ventile runterdrückt, dann kann man die Töne wechseln, indem man seine Lippenspannung verändert, und sonst kann man mit den Ventilen Töne spielen.
Mit den Ventilen kann die Schallröhre der Trompete verlängert oder verkürzt werden, sodass jetzt alle unsere Tonleitern spielbar sind, ohne dass dabei der helle Klang beeinträchtigt wird. Die Klappentrompete wurde bald vergessen, doch die Konzerte von Joseph Haydn und Johann Nepomuk Hummel werden bis heute aufgeführt und gefeiert. Die beiden Komponisten hätten sich allerdings gewundert, wie ihre Musik heute mit der Ventiltrompete klingt. Offen für Neues, wie sie ja beide waren, wären sie bestimmt begeistert.
Es ist gut, dass es die Klappentrompete gegeben hat, weil sonst gäbe es diese zwei Stücke von Hummel und Haydn nicht. Weil diese zwei Komponisten extra für die Klappentrompete komponiert haben.
Hummel und Haydn und der Weg von der Klappen zur Ventiltrompete. Darüber hat Corinna Taon mit jungen Trompetern gesprochen. Und jetzt kommt hier beim Kakadu noch ein Peter, also ganz ohne Trom, nur Peter, der Peter. Aber ja, da werden jetzt viele von euch sagen, kenne ich doch, ist doch die Musik zu Peter und der Wolf. Und na klar, diese Musik vom Komponisten Sergei Prokofjew ist sehr, sehr berühmt und zweifellos sehr, sehr schön. Und nun ist es aber so, Komponisten schreiben selten nur ein Stück. Unsere Klassik für Einsteiger, Frau Ulrike Timm, macht das ja immer so, seit sie ein Kind war. Wenn ihr ein Werk gut gefallen hat, dann guckt sie, besser hört sie, ob ihr auch noch ein anderes Werk des gleichen Komponisten gefällt. Die Vermutung liegt ja nah, oder? Und bei Sergei Prokofjew ist Ulrike tatsächlich fündig geworden, denn der hat eine wunderschöne und absolut kindertaugliche Sinfonie geschrieben. Eine Knicke, eine Picke, Packe, kleine, knackige mit Humor. Und ein zweiter Komponist steckt da auch noch mit drin. Wie das geht und wie die sommerfrisch-fröhliche Sinfonie-Klassik von Sergei Prokofjew klingt, das erzählen wir euch jetzt bei Klassik für Einsteiger. Und Ulrike Timm meint ja sogar, heute ist es Klassik für Lossprinter.
Startschuss und dann gleich fix loslaufen, Sprint. Diese Musik beginnt wie eine kleine Rakete. Ab geht die Post. Und weil dem Komponisten dieser Blitzstart so gut gefällt, gibt's ihn gleich zweimal. Zu Beginn und wenig später nochmal. Dann aber Edge von einem anderen Ton aus. Mir macht diese Musik von Sergei Prokofjew sofort gute Laune. Ich hoffe euch auch. Es ist richtige Sommersonnenmusik und sie ist auch entstanden in einem Sommerurlaub. Ganz allein ist Prokofjew für diese Komposition ins Grüne gefahren. Er hat Sterne beobachtet, ist im Wald spazieren gegangen und im See geschwommen. Und weil es ihm gut ging, sind ihm die Töne zugeflogen. Prokofjew hatte auch kein Klavier dabei. Macht nix, dann stelle ich mir die Orchesterinstrumente viel genauer vor, dachte er, denn dazu wollte er seine Ferienlaune nutzen, eine Sinfonie schreiben. Und er freute sich, dass in seinem Komponistenkopf plötzlich die Geigen zwitscherten wie kleine Vögel in ganz großen Sprüngen. Das waren eigentlich ganz neue Töne für Sergei Prokofjew. Ein kleines Orchester, jede Stimme sollte man ganz klar hören und alle sollten vergnügt und locker miteinander Musik machen. Bis dahin hatte er eher Krachmusik komponiert. Das hatte ihm auch Spaß gemacht. Seinem Kompositionsprofessor Glasunow nicht. Der hatte erbost das Konzert verlassen und viele andere auch, aber Prokofjew schrieb ganz zufrieden in sein Tagebuch, habe einen Heidenlärm hinterlassen. Diese Musik von Prokofjew kommt mit Pauken und Trompeten daher, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wurde so doll auf die Pauke gehauen, dass die kaputt ging. Pauke durchgehauen. Und ein Cellist, der vor den Posaunen saß und deren Krach direkt in die Ohren kriegte, sagte, also wenn ich nicht eine Familie zu ernähren hätte, würde ich sofort aufstehen und gehen. Ich bin ja schon ganz taub. Aber während diese Musik eben auch bedrohlich donnert und wummert, ist das neue Stück fröhlich. Man möchte dazu tanzen oder laufen, die Töne schweben. Wie kam das? So unterschiedliche Klänge aus ein und demselben Komponistenkopf, dem des noch ganz jungen Sergei Prokofjew nämlich? Liegt das nur am Urlaub, an Sonne, guter Laune, Zeit und Waldspaziergang? Auch. Aber eben auch noch an einem Gespräch. Einem Gespräch im Kopf mit einem anderen Komponisten, der lange vor ihm gelebt hatte, in der Klassik, Joseph Haydn. Ein Gespräch im Kopf über 150 Jahre hinweg, spinne ich jetzt total? Ich glaube nicht. Zum einen führt doch jeder von uns manchmal Gespräche im Kopf, oder? Jeder von euch kann sich vorstellen, was Mama oder Papa sagen, schimpfen, machen würden und auch wie das klänge. Dazu müssen sie gar nicht da sein. Und für Komponisten geschieht sowas eben auch mit der Musik anderer Komponisten. Da müssen die auch nicht da sein. Joseph Haydn war ein Komponist mit sprühenden Ideen, mit viel Humor. Das imponierte unserem Sergei Prokofjew. Haydn, sein Ping-Pong-Spieler im Kopfe, fing eine Sinfonie mal so an. Und hört mal, Prokofjew übernimmt den Start auf seine eigene Weise. Startschuss und Sprint, könnt ihr schon mitpfeifen. Und ein Komponist klaut also bei einem anderen die Idee. Nicht genau, aber fast. Klaut sie so gut, dass etwas Eigenes, Ähnliches entsteht. 150 Jahre Abstand zwischen den beiden? Kein Problem. Die hören einander zu und die schmunzeln einander zu. Thank you. Das ist meine Lieblingsstelle aus Prokofjews Symphonie Klassique. Die Geigen zwitschern und machen ganz große Sprünge. In der Mitte hüpft ein einsames Fagott herum und ganz unten rumpeln die Bässe. Und später, da bläht der Sergei Prokofjew diese Idee aber auf, macht sie dick und groß. Die tiefen Streichinstrumente, die Celli und die Bässe, die müssen hohe Töne spielen. Verflixt. Dafür müssen sich die Spieler weit über ihre Instrumente lehnen, damit sie da überhaupt ankommen. Das sieht toll aus. Und aus der Zwitschermusik wird eine mit Wumms und mit Karacho. Zu früh eingesetzt und aus der Kurve geflogen. Was für ein Durcheinander. Auch der Joseph Haydn, also der Komponist, der unserem Sergei Prokofjew im Kopf herumspukte, hat in seinen Sinfonien ab und zu Chaos gestiftet, aus Spaß. So macht Prokofjew das auch auf seine Weise. Lässt die Instrumente sich verzwirbeln, haut uns die Töne kurz um die Ohren und löst den Knoten dann wieder auf. War da was? Ernsthaft? Dummdi-dumm? Alles mit Spaß, bitte. Diese Fröhlichkeit bestimmt die Sinfonieklassik durch alle vier Sätze. Klassik eben als Verbeugung vor dem klassischen Kollegen Joseph Haydn, dem er sich verbunden fühlte. Die Sinfonie Klassik dauert auch nur eine Viertelstunde, ist eine Blitzsinfonie. Und sie ist ebenso schön wie Peter und der Wolf. Das kennen bestimmt einige von euch. Ihr solltet die Sinfonie einmal ganz hören. Es macht großen Spaß. Und wie turbulent Prokofjew sein Werk zu Ende bringt. Wer genau hinhört, merkt bestimmt, dass er hier schon wieder herumspielt. Mit dem Anfang seiner Sinfonie nämlich. Den bringt er zum Schluss nochmal ins Kullern. Spielt Ping-Pong damit. Ganz genauso wie mit der Musik seines großen Komponistenkumpels Joseph Haydn.
Und hier tirilliert die Querflöte tatsächlich wie der Vogel bei Peter und der Wolf. Und dann antworten die Geigen und dann geht der Spaß im Orchester weiter. Sommerlich vergnügt, klassisch angehaucht und aber doch viel später als in der Klassik komponiert. Die Symphonie-Klassik von Sergei Prokofjew haben wir euch heute vorgestellt. In Klassik für Einsteiger mit Ulrike Tim. Und damit ist der Kakadu Musiktag so gut wie rum. Morgen ist dann Quasseltag und ihr könnt anrufen bei mir im Studio. Wir reden dann übers Sammeln und übers Finden. Naja, und vielleicht auch ein bisschen übers Verlieren. Hier machen jetzt gleich die Kollegen von der Tonart am Nachmittag weiter. Ich bin Rieke und sag für den Kakadu Tschüss und Bye-bye. Bis morgen um 3. Und am Schluss der Sendung gibt's hier noch den Schluss der Sinfonie von Sergei Prokofjew. Ihr wisst schon, die Symphonie Klassik.